herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge Podcast, der Podcast, der dir zu deinem nächsten Entwicklungssprung verhilft. Und heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema mit einem ganz besonderen Gast. Liebe Conny, schön, dass du Zeit hast und dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, liebe Gunda.
Die liebe Conny durfte ich kennenlernen. Ihr habt jetzt schon ein bisschen in meinem Podcast meine Reise ins Zen-Kloster verfolgt. Ich habe über das Hara gesprochen und über das Ikigai und viele andere Sachen. Und die Conny, die war meine Meditationsanleiterin und Leiterin dieses Leadership-Workshops. Und da habe ich gedacht, so eine krass inspirierende Frau, die muss unbedingt mehr hierher. Die Conny ist Buchautorin. Sie leitet ein Zendo, ist Chika, den Namen finde ich viel schicker. Schicker.
Tatsächlich heißt Chiku und die bei den Japanern nicht gendern.
Ah ja, genau. Also sie ist Chiku, da kommen wir gleich drauf, was es ist. Aber sie ist auch Unternehmerin und in der Fitnessbranche. Und da lernen wir so ein bisschen von ihr kennen. Und ich mag das immer, dass meine Gäste sich so 2 Minuten auch nochmal selber vorstellen, um zu sagen, wer sind sie? Leben sie mit 5 Hausschweinen und 3 Katzen im Hochhaus? Oder was umgibt so dein Leben? Erzähl mal kurz.
Ich glaube, die größte Herausforderung sind die 2 Minuten.
Ja, glaube ich auch.
Ja, das liegt aber daran, dass ich eigentlich ein sehr facettenreicher Mensch bin. Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe viele Hüte auf. Also ich bin Unternehmerin, grob gesprochen im Thema Fitness. Also wir betreiben eigene Fitnessstudios. Wir haben ein B2B-Geschäft für Fitnessstudios. Also wir helfen anderen Studios bei der Digitalisierung. Ich habe ganz lang ganz viel zum Thema Ernährung gemacht. In den letzten Jahren eben sehr viel auch zum Thema Meditation. Also bin Meditationslehrerin, gebe Kurse, habe so ein Meditationszentrum, eben so eine Zendo gegründet. Und das ist so ein bisschen dieser unternehmerische, sag mal, Leben auf der einen Seite. Aber ich habe auch noch ein anderes unternehmerisches Leben. Es ist, ich investiere in Startup-Unternehmen als Business Angel, als eine der wenigen weiblichen Business Angel.
Das hatte ich vergessen, Mann.
Ja, genau. Und das ist auch so ein Herzensprojekt, gell, weil da Frauen sehr unterrepräsentiert sind in dieser ganzen Thematik. Naja, und zum Thema Kinder, Hunde, also ich habe 2 inzwischen fast, eigentlich nicht nur fast, sondern erwachsene Söhne und seit einem knappen Jahr auch 2 Hunde und zu denen bin ich aber ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ja, und bin glücklich verheiratet.
Ja, cool. Also das mit den Söhnen, das teilen wir dann auch noch. Ich hatte, glaube ich, bei dir die Mädels verortet, aber die waren bei der Sandra, ne?
Steffi, meinst du so, aber die hat auch einen Buben, die hat auch einen Sohn.
Ah, wo habe ich die Mädels hingeschickt? Ist ja auch egal. Also, super spannend, schon allein, was du so berichtest. Und ich mag das immer gerne, vorne anzufangen. Wie kommt man denn auf die Idee, Meditationsanleiterin zu werden? Also du bist ja wahrscheinlich nicht. Irgendwann mal hast du da gesessen und gesagt, alles klar, jetzt möchte ich das lernen. Und was spielt Zen, jetzt habe ich schon ein paar Podcast-Folgen über Zen gemacht, für eine Rolle? Also hättest du auch ohne Zen Meditationsanleiterin werden wollen? So.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil manchmal ergeben sich ja im Leben so Zufälle. Ja? Und ich habe erzählt, ich komme so aus der Fitness und ich sage mal, körperliches Training und geistiges Training ist eigentlich relativ nah beieinander in Wirklichkeit. Also sehr viele Parallelen. Und tatsächlich war es so, dass vor 8 Jahren oder fast 9 inzwischen eine meiner ehemaligen Mitarbeiterinnen und dann damals Geschäftspartnerin mich angerufen hatte und gesagt hat, du Conny, ich verkaufe meine Firma, ich gehe ins Zen-Kloster und zieh weg. Und dann hatte ich gleich so ein Bild, wie wir, glaube ich, alle so erstmal ein Bild haben von Kloster und da ploppt irgendwie was auf und dann denkst du dir irgendwie, hä, komisch, was ist jetzt los mit der? Ja. Und dann ging die da in das Kloster, hat dann noch gesagt, sie hat einen Zen-Meister. Da denkt man dann in erster Linie gleich mal an einen Guru oder sowas. Naja, und dann habe ich, und dann hat die das gemacht, hat die im Zen-Kloster dort, wo du warst, eben auch die Geschäftsführung übernommen damals. Und rief mich eigentlich einige Monate später an, hat gesagt, du Conny, lass uns sowas in Salzburg machen. Also mein Studio ist in Salzburg. Und dann sagte sie, das Zen und Sport passt super zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie meditiert. Ja, also ich hatte immer nur so ein bisschen so kurz nach dem Yoga mal so eine Flussmeditation oder sowas. Aber ich hatte eigentlich noch gar keine Ahnung. Und ich glaube, das ist eine intuitive Sache, auf die wir öfters hören dürfen. Ich hatte so ein Ping. Ich hatte irgendwie so ein Ding, dass ich gesagt habe, nee, das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, ja, ohne dass ich wusste, auf was wir uns einlassen. Ich wusste nur, dass ich schon immer danach gesucht habe, meinen Mitgliedern einen Raum zur Verfügung zu stellen. Also Raum auch im Sinne nicht nur haptisch, sondern auch, sag mal, energetisch einen Raum zur Verfügung zu stellen für das Thema Stille, runterkommen, ausspannen und so weiter. Und zwar außerhalb der Sauna. Weil in der Sauna im Fitnessstudio wird immer ganz viel gequatscht, ja, und da ist dann nicht so viel runterkommen. Ja. Naja, und dann habe ich tatsächlich, hat die mit mir diesen Raum eingerichtet, wunderschön. Und ich hatte immer noch nicht meditiert. Und dann hatte sie, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mir das Ganze mal anschauen. Und bin in das Kloster gefahren, wo du auch warst, und habe dort ein Leadership-Training mitgemacht. Da waren nur Führungskräfte. Und dann hatte ich eine sehr spannende Erfahrung gemacht eigentlich. Das erste war, ich fand es wahnsinnig toll, dass man mit nichts sprechen muss. Ja,
ja, das ging mir genauso.
Dass ich selber reden muss über Beruf oder bla bla bla. Ja. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, wow, da darf ich einfach nur sein. Es war einfach toll, diese Stille. Und ich hatte das Gefühl, dass ich schon immer gesessen bin. Also wir sagen immer, wenn wir meditieren, sagen wir sitzen. Ja, das ist so Zen-Sprache. Ja. Also es hatte sich sehr vertraut angefühlt. Ich hatte auch schon dann erste Erfahrungen, so gewisse Meditationserfahrungen während den Meditationen. Und habe dann gemerkt, boah, da habe ich jetzt was gefunden, da wusste ich gar nicht, dass ich danach gesucht hatte. Ja, es hatte sich so ein bisschen nach Heimkommen angefühlt.
Oh, schön.
Und dann war eigentlich eine interessante Erfahrung in der Woche, als ich wieder zurückgekommen bin. Ich habe dann gleich weitergemacht mit Meditieren. Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Woche nach dem viertägigen Zen-Aufenthalt nicht nur unglaublich produktiv war, sondern auch mit einer ganz großen Gelassenheit Dinge machen konnte. Ja, also es ging einerseits, ging es bam, 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 bam. Also ich konnte wirklich Dinge weiterbringen, die ich vielleicht lange schon vor mir hergeschoben hatte. Ja, und gleichzeitig hat sich das leicht angefühlt. Ja, und dann habe ich gemerkt, was Meditation für ein unglaublich machtvolles Instrument oder Tool sein kann, damit wir unseren Alltag freudvoller, gelassener, aber auch kraftvoller gestalten. Und dann bin ich eigentlich relativ sofort in die Ausbildung gegangen und habe gesagt, okay, ich will jetzt diese Kurse bei uns selber geben, ich möchte es selber machen, ich möchte es selber lernen. Und das war dann ein ganz toller Weg, der sich dann eröffnet hat und der immer noch weitergeht.
Ja, also ich glaube, an solchen Dingen sind wir uns ähnlich. Ich habe auch dann so einen Ping und dann mache ich einfach, finde ich großartig. Weiß man im Bauch, that's it, und dann geht man los. Kommen wir mal auf das Sitzen, bevor wir auch also du hast ja schon ein bisschen Auswirkungen beschrieben. Jetzt ist Zen ja eine besondere Form von Meditation. Also bis ich im Kloster war, habe ich immer gedacht, na, ist doch egal, wie man sitzt. Also ob man jetzt so sitzt, überkreuz die Beine oder runter auf dem Kissen oder auf dem Sessel, ist doch egal. Augen auf, Augen zu. So, jetzt ist im Zen das ja sehr klar. Vielleicht magst du das einmal beschreiben. Und dann auch sagen, was ist für dich der Vorteil in dieser Art von Meditation und was war so dein Highlight? Also du sagst auf der einen Seite nach Hause kommen, aber was ist da passiert? Kannst du das mit der Stille? Ach, es sind so viele Fragen auf einmal. Wir fangen mal vorne an.
Fangen wir mal an. Fangen wir mal sitzen an, genau. Ja, du hast recht, Zen ist sehr pragmatisch. Gell? Wenn man es runterbrechen würde, könnte man sagen, Zen ist hinsetzen und Klappe halten. Ja. Aber es ist natürlich schon mehr, also, oder sagen wir mal so, manche japanischen Klöster gehen auch genau vor. Die sagen, jetzt setzt du dich vor diese Wand und wartest, bis kein Gedanke mehr kommt und egal, wie du das machst. Also, in unserer Zen-Linie, das die sogenannte Rinzai-Linie, ist das ein bisschen anders. Aber was wir machen, wir nutzen den Körper, um in die Stille zu kommen, weil unser Gedankengang ist folgender, nämlich, dass sich durch die Stille des Körpers die Stille des Geistes einstellt. Also sprich, wenn ich mich gar nicht mehr bewege, wenn ich also wirklich regungslos bin und damit auch gar kein Impuls mehr von außen wahrnehmbar ist, ja, dann gibt's nichts mehr, was einen Gedanken auslösen kann. Und dann können sich die Gedanken langsam zur Ruhe setzen. Das heißt, das Erste, wonach wir immer suchen, ist eine Sitzposition, in der man wirklich in Stille sitzen kann. Also wirklich gar keine Bewegung mehr macht. Nicht ruscheln, nicht ruckeln und so weiter, sondern wirklich bewegungslos sitzt. Und da gibt's gar nicht so viele Sitzpositionen. Also Buddha selber hatte tatsächlich den Lotussitz propagiert, würde man heute sagen. Also bei uns sitzt ja quasi keiner mehr im Lotussitz. Aber wir nutzen eben Sitzformen, die dem Lotussitz sozusagen nachempfunden sind. Entweder durch, indem man so quasi Vorstufen zum Lotussitz verwendet oder indem man im sogenannten Sesar sitzt. Das ist quasi der Fersensitz. Das ist wie wenn man kniet und man hat ein kleines Bänkchen mit einer speziellen Krümmung unter dem Popo. Und das hat einfach zwei Vorteile und auf die es dann letztendlich ankommt. Das eine ist, durch diese spezielle Sitzhaltung richtet sich meine Wirbelsäule auf und kommt in eine neutrale Position. Also die Wirbelsäule ist dann so positioniert, wie sie von ihrem Ursprung aus gedacht ist, mit so einer gewissen leichten Krümmung drin, ja. Und gleichzeitig ist durch diese Sitzposition sind die Knie unterhalb des Beckens und das sorgt dafür, dass wir dass der einerseits der Atem frei zirkulieren kann, weil der Atem ist ja immer ein wichtiger Punkt, und andererseits aber auch dieser energetische Fluss im Körper gut funktionieren kann. Und das ist halt durch diese Sitzposition gegeben und darum ist es eben nicht egal, wie ich sitze, weil man möchte eben immer dieses Knie unterhalb des Beckens, dass ich mich aufrichten kann, dass ich gerade bin und dass ich das möglichst lang ohne Schmerzen halten kann. Ja,
ja. Und das kann ich an der Stelle nur kurz bestätigen. Wir haben ja ein bisschen rumgefummelt, weil ich Knieprobleme habe, bis wir eine Sitzposition gefunden haben, die funktioniert. Und dieses Aufrechtsitzen, das hat echt was ausgemacht. Also ich mache es ja heute immer noch. Kurze Pause, weil an krank und Wasserschaden, aber mein schöner Yoga-Kissen, das neue, direkt einmal geflutet. Aber dieses aufrechte Sitzen macht echt was mit einem. Das ist irgendwie wie so eine, keine Ahnung, energetische Anbindung. Und ich muss natürlich feststellen, dieses, den Körper so zur Ruhe zu kommen, das klappt natürlich im Miteinander viel besser als zu Hause. Ja. Zu Hause, dann juckt die Nase und dann macht man doch wieder so. Während das ja gerade wenn man das zusammen macht, eben überhaupt nicht der Fall ist. Was ja ein schönes Training ist, um diesen Reiz, Reaktion, diesen Raum dazwischen, zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern. Für mich im Traumawissen immer total wichtig, weil wenn wir das trainieren, trainieren wir Resilienz.
Und ganz genau. Ganz das, genau. Und das, was du beschreibst, dieses Gefühl, das Eingebundensein irgendwie in diese aufrechte Position, das hat natürlich damit zu tun, dass wir durch diese Position auch ganz viel Präsenz erleben. Ja? Also Präsenz von uns selber, von unserem Körper. Und Präsenz heißt ja immer im Augenblick sein, gell? Und im Augenblick sein ist immer irgendwie eingebunden sein in das große Ganze. Und wenn man eben dann mit anderen Menschen das macht, dann geht's besonders gut, ja, weil natürlich sich man gegenseitig energetisch da unterstützt. Aber, wie du gesagt hast, es ist natürlich auch ein zusätzlicher kleiner Anreiz, sich eben nicht zu bewegen. Und du hast mich jetzt gerade so nach meinen Erlebnissen gefragt. Ja. So. Und man kann Zen, ich sage immer, Zen ist so ein bisschen wie ein Supermarkt, ja. Ich kann mir aussuchen, was ich haben möchte, was ich nehmen möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, für mich ist einfach wichtig, dass ich ein bisschen runterkommen im Alltag, dass ich ein bisschen besser mit Stress umgehen kann und dass ich mich vielleicht ein bisschen besser abgrenzen kann gegenüber den Energiefressern. Ja, das ist eine Möglichkeit, wie ich Zen nutzen kann. Ich kann aber auch sagen, okay, das klingt irgendwie spannend. Ich möchte vielleicht auch über Zen ein bisschen mehr über mich selbst erfahren. Ja, das heißt, der immer so ein bisschen erkenne dich selbst. Ja, also in der Stille hat man eine Chance, die eigene Filterbrille abzunehmen. Also wir laufen ja alle so ein bisschen durchs Leben mit so einer, ja, mit ganz vielen Dingen, die da reinkamen in unser Gehirn. Ja. Also es kam ganz viel von der Erziehung, von der Gesellschaft, was wir sehen, was wir hören, was man uns sagt, wie wir zu sein haben oder nicht zu sein haben, wie auch immer. Und das kreiert alles ein Bild von unserem Leben eigentlich, eigentlich unsere Landkarte. Gell? Und wenn man jetzt dieses Bild vergleichen würde mit so einer gefilterten Brille, ja, die einfach genau dieser Filter ist, einfach unser alles, was da ist. Aber der Filter ist natürlich, es ist eben nicht das Echte, wie es wirklich ist, sondern wie ich sehe, ja. Und Zen hat eben so ein bisschen, ich nehme diese Filterbrille mal ab, ja, und guck mal, was ist denn da wirklich? Wer bin ich denn wirklich? Ja, wie funktioniert denn das da alles wirklich? Was ist denn da eigentlich echt Sache da draußen? Und das hat eben mit diesem Selbsterkennen zu tun. Und das ist eben auch eine Möglichkeit, was du mit Zen erreichen kannst, aber das braucht ein bisschen. Ja, das ist eben so, dass ich sage, das kommt jetzt nicht von, ich setze mich nicht zum ersten Mal hin und meditiere und plötzlich habe ich die ganz große Einsicht und Erkenntnis.
Mensch, schade, das wäre ja so schön.
Manchmal gibt es das ja, aber in der Regel ist es nicht. In der Regel ist es eben ein bisschen, wenn ich schon länger meditiere oder mal länger am Stück meditiere oder auf einem Retreat bin oder in einer Routine irgendwie drin bin. Und was passiert da eigentlich? Wir haben ja so eine Art, ich nenne es mal Urwissen, ja. Wir haben etwas, was ganz tief in uns drin ist, wo wir eigentlich wissen, was Sache ist, ja. Also das ist eigentlich alles da in uns verankert. Wir wissen eigentlich auch unsere Muster. Wir wissen eigentlich, warum immer der gleiche Typ Mann, warum immer da das gleiche Muster beruflich und so weiter. Nur es kommt eben nicht so ganz hoch, weil es relativ unten versteckt ist. Also
ja, im Unterbewusstsein halt.
Im Unterbewusstsein, genau. Ich sage immer, ich vergleiche es immer ganz gern mit so Blubberbläschen, ja, die da irgendwo. Ja.
Okay.
Und wenn wir meditieren, dann kann es eben sein, dass sich plötzlich so ein Blubberbläschen löst und blub, 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 blub und kommt plötzlich im Gehirn an und plötzlich habe ich eine Erkenntnis. Ah, natürlich, so ist das. Ja. Und manchmal macht uns das ein bisschen Angst. Ja, manchmal kann das vielleicht auch freaky sein und manchmal wollen wir vielleicht gar nicht so genau wissen, was da ist. Mhm. Und dann fängt unser Körper an, sich zu bewegen, weil wir intuitiv spüren, wenn wir jetzt in die Stille gehen, wenn wir jetzt weiter in die Stille gehen, dann kommen wir eigentlich an das Pudelskern und manchmal.
Ja. so. Ja, ja, das ist das.
Dass man dann doch, aber das ist eben so eine unglaublich tolle Chance.
Ja.
Ich sag mal, auf Dinge drauf zu kommen, die du sonst nie entdecken würdest. Ja. Aber es gehört ein bisschen Mut dazu auch. Genau.
Ja, weil das ist ja zwar ein Wissen, was in uns wohnt, aber es ist ja nicht plakativ hier. Es wohnt ja in unserem Unterbewusstsein und hat oftmals mit unseren Prägungen, Erfahrungen ja auch eine Schmerzkomponente, sonst wäre sie ja nicht so tief
genau. Im
Bewusstsein. Und das wirklich anzugucken, klar, da braucht es auf jeden Fall Mut. Hattest
eben,
du da
so eben aber auch die Chance, das aufzulösen, gell?
Ja,
also, ohne dass ich jetzt eine Therapie machen muss. Also wir reden jetzt nicht von starken therapeutischen Fällen, also immer ganz klarer Disclaimer hier, also Zen ist keine Therapie, aber es hat schon sowas beim gesunden Menschen, sage ich mal, es hat schon so etwas, also viele berichten natürlich, dass sie ganz viele Gesprächsstunden mit irgendwelchen, keine Ahnung, Therapeuten hatten und eigentlich nicht zum Pudelskern kamen und dann durch vielleicht ein Retreat plötzlich das Licht aufgegangen ist. Aber wie gesagt, das ist immer am Gesunden.
Entschuldigung. Ja, das macht ja auch Sinn in dem Sinne, dass wenn ich jetzt, also ich bin ja jetzt Therapeutin, ich kann es ja sagen, bin ja halt nur ausgebildet mit Methoden und jetzt hängt es von der Therapeutin an, wie viel empathisches Verständnis hat sie denn von der Lebensgeschichte des Gegenübers, während dein Unterbewusstsein, da ist ja alles da. Und wenn man diesem Unterbewusstsein Raum gibt, dann kann es natürlich von alleine hochkommen, während ich als Therapeutin oder du mit mir als Therapeutin darauf angewiesen bist, dass ich deine Lebensgeschichte und deine Prägungen verstehe. Ja. Und das ist natürlich in den seltensten Fällen, müssen wir leider mal sagen, so. Das ist dann eine Form von Selbsterkenntnis. Magst du uns dein vielleicht aussagekräftigstes, erkenntnisreichstes Blubberbläschen erteilen, was bei dir hochgekommen ist? So, um mal so eine Idee davon zu kriegen, was da jetzt ganz praktisch passieren kann. Oder das, was du teilen magst, einfach.
Ja.
Ein kleines.
Also es ist immer, weißt du, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil manchmal wir vermeiden es, bestimmte Erfahrungen zu teilen, außer mit dem Zen-Meister oder mit anderen Meditationslehrern oder sowas, okay. Weil es hat einen ganz einfachen Grund, weil jeder macht andere Erfahrungen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, boah, und da war das und da kam dann so ein Blitz und dann war das und plötzlich hier das, dann beginnen Menschen plötzlich auf den Blitz zu warten, ja, und denken sich, ja, wenn jetzt bei mir nichts kommt, dann funktioniert's nicht oder was nicht. Dabei macht jeder eine ganz andere Erfahrung. Aber ich möchte mal eine Erfahrung, vielleicht eine typische Zen-Erfahrung teilen, die sehr einprägsam oder sehr, wie soll ich sagen, also die ist fast ein bisschen überwältigend ist und die hat früher oder später fast in irgendeiner Ausprägungsform jeder, der ein bisschen mehr Zen trainiert. Und diese Erfahrung ist die Erfahrung von Samadhi. Und Samadhi kennt man auch aus dem Yoga. Mhm. Es ist eigentlich eine Erfahrung von tiefer Versenkung. Ja, das ist, wenn ich in die Meditation gehe und ich übe und ich merke irgendwann langsam, die Gedanken werden weniger und weniger und irgendwann vielleicht habe ich nur noch die Übung, auf die ich mich konzentriere und sonst ist dann eh schon alles weg und irgendwann ist auch die Übung weg, ja. Und dann plötzlich merke ich, da ist irgendwie gar nichts mehr da und dann ist das plötzlich diese Gedankenleere, von der immer alle reden. Und wenn man dann sich so ein bisschen erlaubt, so ein bisschen loszulassen, sage ich mal, ja, dann eröffnet sich das, was wir tiefe Versenkung nennen. Und diese Samadhi-Erfahrung. Und Samadhi ist eine Erfahrung, ich sage auch oft, es hat eine absolut körperliche Komponente. Also es ist durchaus körperlich spürbar, sicherlich ja. Bei jedem ein bisschen anders. Aber es ist so, dass man sich denkt, wow, ist das cool oder ist das super? Oder ist da ist man plötzlich da. Das fühlt sich toll an, ja. Also, hat auch was mit eingebettet sein, kompletten Frieden, wohlig, wie auch immer man es benennen will. Und diese Samadhi-Erfahrungen sind sehr, ja, sehr motivierend, weiterzugehen und weiterzumachen, weil sich das so gut anfühlt, ja, und weil man sagt, okay, und Samadhi ist aber am Ende nur ein Einstieg in dann nochmal andere, wir nennen das auch Stufen, ja? Also man sagt, die sogenannten Jana-Stufen, also okay. Da kann man dann quasi immer tiefer sinken letztendlich.
Okay, da muss ich wohl, glaube ich, noch ein bisschen üben. Da war
also
ich genau, noch
das nicht. Ist dann schon Zen 2.0.
Ja, im Samadhi war ich auch noch nicht, da muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr üben. Aber es ist so, dass du das so in deinen Alltag integriert hast, also eine Sitzung, also Sitzen im Zen ist ja 25 Minuten, dass du auch genau das machst, jeden Tag 25 Minuten sitzen, oder?
So, ich sag immer, die Ausrichtung ist täglich. Also es ist ja, ich glaube, wir alle kennen Tage, wo es aus irgendeinem Grund dann doch irgendwie nicht funktioniert. Ja, was auch immer, weil man eh schon um 5 Uhr früh aufstehen muss, um den Zug zu erwischen und dann den ganzen Tag unterwegs ist oder was auch immer. Aber diese Ausrichtung, dieses ich meditiere täglich, das ist es eigentlich, um was es geht. Und im idealen Fall sind es 25 Minuten, manchmal sind es vielleicht mehr, weil man in einer Gruppe sitzt, wo man vielleicht dreimal 25 Minuten macht und manchmal ist es vielleicht auch nur 10 Minuten, wenn man sagt, heute habe ich einfach nur 10 Minuten und es geht nicht anders.
Ja.
Und dann macht man einfach nur 10 Minuten. Aber es ist tatsächlich diese tägliche Ausrichtung, die begleitet mich jetzt seit mehr wie 8 Jahren schon. Ja,
krass. Und jetzt hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, dass was passiert ist, schon nach der ersten Woche, du warst effektiver und trotzdem viel ruhiger. Wie ist das denn jetzt so nach 8 Jahren? Was würdest du sagen, hat sich seitdem du täglich meditierst, seitdem Zen in deinem Leben ist, geändert? Also vielleicht auch mal alle Bereiche, so im Business und ja, aber auch mit der Familie. Also was ist da für dich, was ist anders geworden?
Also ich glaube, das Hauptding ist das Thema Gelassenheit. Das ist das, was mir in meinem Leben am meisten Entspannung gebracht hat. Gell? Mhm. Gelassenheit definieren wir so ein bisschen, oder ich sage immer ganz gerne, Gelassenheit ist die Fähigkeit, Dinge zu nehmen, wie sie sind, ja, und angemessen darauf zu reagieren. Ja, also ja, dass ich einfach sage, okay, es ist so, aber dann auch durchaus in eine gewisse Form des Handelns zu kommen, was der Situation angemessen ist. Und das ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Man sieht natürlich nicht so, weißt du, wenn du so lange meditierst, dann hast du dieses Ding grundsätzlich von Gelassenheit, dann ist es jetzt nicht mehr, dann fühlst du den Unterschied nicht mehr so. Dann musst du dich mal sehr genau erinnern, wie war denn das früher?
Und ich weiß schon, dass ja auch Kinder warst. Mama, du bist viel.
Ja, genau. Also das, da weiß ich einfach, dass sich da was ganz radikal geändert hat in meinem Leben. Und ich glaube auch, dass das sehr heilsam war. Ich hatte eine schwierige Jahre, weil meine Mutter war manisch depressiv und das war für alle sehr belastend, also auch speziell für mich. Und ich hätte sicherlich wenn ich Zen nicht entdeckt hätte, ich wäre da wahrscheinlich sogar ein bisschen krank geworden dadurch. Also ich hatte schon so erste psychosomatische Themen mit Magenerkrankungen und so weiter. Und da ging es ganz stark natürlich ums Thema Abgrenzung und so. Und das war sicherlich eine Sache, wo ich sage, also da hat Zen ein extremer Gamechanger für meine echte Gesundheit.
Cool. Ja.
Muss ich sagen. Und ich habe auch und was man im Zen auch mit der Zeit immer mehr macht, ist eigentlich, du hast ja schon viel über Hara gesprochen, also der Kara ist ja so ein bisschen diese Kraftkomponente, dieses Geerdetsein und ich bin mit dem Boden und so, ich bin in meiner Mitte, wichtige Grundkomponente. Und wenn man mal Hara gut aufgebaut hat und dann hat man vielleicht die eine oder andere Samadhi-Erfahrung, dann nähert man sich auch sehr stark dem Thema Herz. Ja. Mhm. Und Herz, im Buddhismus sagt man, Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist ein Zustand. Und dieser Zustand gliedert sich in 4 Unterkomponenten, ja.
Okay.
Man nennt das die sogenannten 4 göttlichen Verweilungen, ja, oder 4 Herzqualitäten. Und diese 4 Herzqualitäten, die kann ich inzwischen viel mehr wahrnehmen in meinem Leben und sie schätzen auch, ja, und sie auch leben, ja, weil ich sie besser wahrnehmen oder unterscheiden kann.
Ja.
Die vier Herzqualitäten sind: das eine ist Mudita, das ist Freude und mit Freude. Also die Fähigkeit, sich für mich und für andere zu freuen. Ja. Mhm. Wir vergessen oft dieses für andere sich zu freuen.
Ja, da sind wir immer bei dem Neid eher als bei der Mitfreude.
Ja, es gibt ja Leute, die haben viel größeren Spaß, was anderen was zu schenken. Ja, als wir selber was geschenkt zu bekommen. Das sind die Leute, die sich wirklich diese Herzqualität, diese Mitfreude.
Ja.
Das ist eine Herz. So, die zweite ist liebende Güte. Maitri, ist sowas sehr Weites, sehr Verzeihendes. Von der Farbe her ist es so gelb, wie die Sonnenstrahlen, die alles so quasi umfassen. Ja, ist auch ein bisschen dieses, ja, einfach gütig zu sein, wenn halt andere vielleicht auch nicht so tun, wie man selber möchte.
Ja.
Und der dritte Komponente heißt Karuna. Das ist mitfühlende Liebe. Das ist so Mitgefühl, nicht Mitleid, ja, ganz wichtig. Mitgefühl, das hat so was bisschen was Kümmerndes, dieses, wie die Liebe von Mutter zum Kind. Mhm. Karuna zum Beispiel erlebt man, wenn du zum Beispiel für andere kochst und wirklich dir echt das Gefühl hast, du willst wirklich den anderen was Gutes tun oder möchtest vielleicht auf denen gerade Speisen zubereiten, die für ihre Gesundheit gut sind und solche Sachen. Mhm. Also da kann man Karuna kultivieren. Und die vierte Herzqualität ist tatsächlich Gelassenheit. Also Gelassenheit als Herzkomponente.
Also spannend, das habe ich noch nie so gehört. Das,
Brahma, also man sagt Brahma Viharas dazu.
Okay. Total spannend und finde ich auch sehr wertvoll, das mal aufzudröseln und nicht immer lieber als das Ganze zu sehen, genau, und genau, die Herzqualität, sondern ja, spannend.
Weil wir sagen ja oft, Liebe ist irgendwie, wir definieren Liebe zum Menschen oder zum Tier oder vielleicht auch zum Ding, ja. Mhm. Aber das hat immer sowas, im Buddhismus sagt man, das ist eine Anhaftung, ja. Das hat immer auf irgendeine Art und Weise so eine Abhängigkeit voneinander, ja. Und das ist aber Liebe im Sinne von Metta, also Metta ist diese ganze Herzebene eben nicht, ja. Also es ist nicht so, dass ich an jemanden hänge oder dass ich jemanden haben möchte oder so, sondern
das ist offen. Da dürfen wir viel, viel lernen, was diese Form von Liebe angeht. Da.
Genau.
Ganz viel. Mhm. Crazy. Ja, und das differenziert wahrzunehmen ist natürlich auch echt eine Gabe. Die hast du für dich wirklich mit dem Meditieren nach und nach erlernt? Also kann man das so sagen? Oder ist es gekommen?
Es ist einfach deine, wenn du meditierst regelmäßig, dann schult das gewisse Dinge in deinem Leben, ja. Mhm. Es schult dich zum Beispiel auch Hindernisse leichter zu meistern. Mhm. Ja? Also dass man auch mal so Stolpersteine im Leben so ein bisschen leichter meistert eigentlich. Aber es schult natürlich auch ganz besonders das Thema auf so Wahrnehmung. Und Wahrnehmung kann sich ja immer so ein bisschen nach innen richten und beziehen auf eigene Themen, Zustände und Gefühle, aber natürlich auch auf die Weite, also auf alle anderen, ja, oder auf Systeme. Oder zum Beispiel kann man wenn man regelmäßig meditiert, um so ein bisschen ins Business reinzulenken. Manchmal sitzt man in so einem Meeting und irgendwie sind da bestimmte Energien, die plötzlich sind. Da merkt man, da sind vielleicht Befindlichkeiten und irgendwas stimmt nicht und so weiter. Und wenn man meditiert, schafft man es viel leichter, diese da zu erkennen, was ist da eigentlich gerade, was geht da eigentlich gerade ab hier, ja? Mhm. Wo spielt sich's jetzt gerade auf der nicht rationalen Ebene ab? Und kann dann eigentlich auch im Business-Bereich hier das nutzen.
Ja, also dann schneller auf die Meta-Ebene zu kommen und zu sagen, okay.
Ja, genau. Oder zum Beispiel vielleicht mal genau in diesen Punkt reinzugehen, wo man jetzt vielleicht glaubt, du, was ist denn da? Sag doch mal, was ist da das Thema jetzt und so, ja.
Naja, und wenn diese Herzqualitäten haben ja, wie du gerade gesagt hast, nicht so viel mit Abhängigkeit zu tun, ne? Also unser Verständnis von Liebe ist ja oft mit Abhängigkeit verbunden, dann traue ich mich ja auch viel eher zu sagen, was ist denn da, ne? Weil wenn ich Sorge habe, also ich habe in der Firma jetzt mit zwei Ladies gesprochen, da hatte ich immer Sorge, das anzusprechen, weil ich dachte, sind auch meine Freundinnen, dann gibt's irgendwie Beef, so, ne? Sind wir in so einer Abhängigkeit, um dann festzustellen, nee, passiert jetzt nicht, aber das viel schneller zu erkennen und frei davon zu werden. Das wünsche ich uns allen, könnte ich an der Stelle sagen.
Du, und man muss auch immer sagen, ich rede das so gescheit. ich bin ja Schüler, wir bezeichnen uns alle im Zen als Schüler. Ja, auch unser Zen-Meister, Schüler von seinem Zen-Meister und so weiter. Und du bist immer im Lernen, im Üben, im sich üben, diese ganzen Qualitäten auch weiter zu entwickeln und zu leben und in deinen Alltag irgendwie zu bringen. So. Ja. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter.
Wie wird denn das angenommen? Also du hast dann ja vor 8 Jahren gesagt, als deine Freundin sagte, komm, wir machen jetzt ein Sendo auf mit dem Fitnesscenter. Du hast gefühlt, coole Kombi. Wie sind denn deine Kunden damit? Haben die gesagt, ah ja, das hat uns schon immer gefehlt? Oder haben die gedacht, jetzt spinnst du die Hörl?
Na, tatsächlich war am Anfang das Interesse auch sehr, sehr groß, ja, für diese unsere ersten. Es waren dann aber viele so, die wollen mal gucken und so weiter. Ja. Was ist denn das und so? Prinzipiell muss man sagen, Zen vor 8 Jahren war bei uns trotzdem immer noch, oder Meditation in den Kinderschuhen, muss man immer noch sagen. Und wir haben auch in Deutschland, gibt es ein ziemlich starkes Gefälle, also sehr weit, in Anführungsstrichen weit, waren schon immer die Leute in Hamburg oben und so. Die haben ganz viel, da gab es schon viel mehr Leute, die meditiert hatten. Dann hat sich so ein bisschen Berlin mit der Startup-Szene, die haben dann das alles auch so für sich entdeckt. Und manchmal gibt es so Hotspots in
Stuttgart. Meditations-Hotspots?
Ja. Also Stuttgarter Raum zum Beispiel ist da nicht viel. München war zum Beispiel sehr spät irgendwie so, das so dran. Und Salzburg, Österreich noch später. Ja. Also man merkt natürlich, so ein Thema Meditation ist eigentlich immer noch etwas, also ich sag mal, vor 8 Jahren war es so ein bisschen und Zen-Kloster und komisch.
Ja.
Und inzwischen, wenn du nach Berlin gehst und in die Startup-Szene, das ist total hip, ja, zu meditieren und gehört dazu. Und wenn du auf LinkedIn Mindful Leadership eingibst oder Hashtag machst und so weiter, dann hat das eine große Community. Und das ist etwas, was sich eigentlich jetzt erst so entwickelt, dass dieses Bewusstsein, dass ich einfach um beruflich also sag mal leistungsfähig bleiben zu können, sein zu können und zu performen, dass ich eigentlich diesen Part auch brauche. Und in Japan hat man immer gesagt, wenn du ein Team führen willst, dann musst du erst lernen, dich selbst zu führen. Und deswegen wurde in Japan wurden ganz oft Führungskräfte erstmal ins Zen-Kloster geschickt, bevor sie überhaupt ihre Position antreten durften.
Ja.
Weil man das eben so erkannt hatte schon. Und da sind wir jetzt erst so langsam.
Ja, das stimmt. Ich habe mich beworben beim Mentoring, beim Unternehmercoach Stefan Mehrath. Weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
Mhm.
Das ist sehr spannend, weil da muss man sich auch committen, verpflichten, jeden Tag zu meditieren, jeden Tag Sport zu machen und jeden Tag zu lesen. Also Körper, Geist und Seele und dieses andere Business von wegen Zahlen, Lesen und ich weiß nicht was, das ist auch Bestandteil, aber wenn du dich darauf nicht committest, brauchst du gar nicht erst mitzumachen.
Genau.
Also finde ich sehr spannend. Also
beim Sport ist es jetzt schon viel eher angekommen, gell?
Ja.
Dass du irgendwie fit sein musst, ja, um leistungsfähig zu sein und das mit Meditation oder dem geistigen Training, das kommt jetzt einfach mehr und mehr.
Ja. Crazy. Also inzwischen würdest du sagen, ist es bei dir gut angenommen in deinem...
Ja, es ist immer noch... Also ich glaube, was der größte Knackpunkt ist, dass du... Also Meditieren lebt von der Regelmäßigkeit. Das muss man ganz klar sagen. Also das ist, es ist etwas, was man sich einfach zur Gewohnheit im idealerweise macht und das dann auch irgendwie so durchzieht. Und Meditieren ist auch am Anfang, und das hast du ja auch schon erfahren, jetzt nichts, ist jetzt kein Wellnessurlaub, gell? Das ist jetzt
nicht. Mir taten alle Knochen weh, also alles, nicht nur die Knie, die ja sowieso wehtun, aber jetzt weiß ich, Franz liegt, da bin ich gerade bei, dass das nicht mehr so ist, aber mir taten hinterher alle Knochen weh.
Genau, das ist einfach am Anfang, weil man es auch nicht gewöhnt ist.
Ja.
Dann muss man ja am Anfang dieses Samadhi und das Dhyana, also diese Gedanken, das ist ja nicht von vornherein da, ja? Das muss man sich ja erarbeiten, ja? Und das arbeitet man sich mit eben Übungen, mit Konzentration auf etwas. Mhm. Da braucht es ein bisschen Ausdauer dafür, da braucht es auch ein bisschen dranbleiben dafür und so weiter. Wir nennen diese Phase Dharana. Also Dharana ist so dieses konzentrierte Üben. Ich achte immer wieder auf meinen Atem und immer wieder auf den Atem. Und egal, was dann wieder für Gedanken kommen, geht es wieder zurück auf den Atem und so. Und das ist auch so am Anfang durchaus anstrengend, gell? Und ich glaube, es ist wie vieles im Leben, ja, dass die Menschen natürlich prinzipiell ein bisschen die Anstrengung so ein bisschen eher meiden, ja. Und, und
ich glaube,
ist in die Routine zu kommen. Ja,
ja, genau. Und das verquickt sich so ein bisschen. Also ich habe ja im November angefangen mit Sport. Ich liebe Sport nicht. Aber ich merke, je mehr ich in die Routine komme und es mache, obwohl es November noch kotze ätzend war, wird es mit jedem Mal, wo ich es mache, besser. Einmal, weil ja mehr Leichtigkeit und Flow reinkommt, weil ich jetzt Übungen kann, die ich im November noch nicht konnte. Ja, weil ich merke, dass meine Gesamtkonstitution natürlich viel besser wird. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so, auf der körperlichen, auf der Meditationsebene, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder ne, der seelischen Ebene, wo ich arbeite. Am Anfang ist das so, oh, nein. Und es wird immer leichter. Es wird, und irgendwann hat man den Effekt. Und ich glaube, man würde sich so wünschen, dass wenn man das erste Mal, keine Ahnung, sitzt oder das erste Mal eine richtig krasse Sportstunde macht, dass danach direkt so ein Durchbruch ist. 3 Kilo weniger auf der Waage. So eine riesen Blubberblase, die aufgeplatzt ist und man sagt, ja, das macht richtig Bock, weiterzumachen. Aber es ist wie mit allem, der Anfang ist vielleicht ein bisschen mühselig und das Ziel ist dann dranbleiben.
Genau. Ja. Und witzigerweise ist es ein bisschen im Sport, da erlauben es wir uns noch ein bisschen mehr. Also dieses, ich mache das, weil das muss ich jetzt einfach machen und so weiter. Ja. Und bei der Meditation habe ich festgestellt, da ist man noch nicht so diszipliniert wie jetzt zum Beispiel beim Sport. Also so vom Grundding her. Also so kommt mir das vor, wenn ich so mit unsere Kunden und so weiter.
Ja, aber ich glaube, es ist so, wie du gesagt hast, keine Ahnung, machen wir mal 20, 30 Jahre zurück, da war das mit dem Sport auch noch nicht so etabliert.
Genau.
Ne? Und das ist so ein Bewusstsein, was entsteht. Und was ich merke, also ich habe mir, weil ich Sport so doof finde, habe ich mir halt eine Fitnesstrainerin jetzt, oder gönn mir die zweimal die Woche nach Hause kommt, damit ich dranbleibe, weil ich es halt sonst nicht tue. Und die anderen Tage mache ich meine Übungen alleine und merke, durch das angeleitet sein komme ich in die Routine. Und ich glaube, deswegen war für mich zum Beispiel auch diese 5 Tage im Zen-Kloster so wertvoll, weil es einfach mal ein Stück unter Anleitung war, ja auch mit dem Coaching, was ne, brauchst du, damit es besser funktioniert, damit du besser reinkommst, damit du besser sitzen kannst, um überhaupt diese Idee davon zu bekommen, ah, das kann ich auch machen. Ich glaube, vorher habe ich es einfach immer alleine versucht, genauso wie ich versucht habe, mit einer App irgendwie Sport zu machen, das hat halt nicht gefunzt. Würdest du sagen, dass das ein Unterschied ist mit Anleitung und Begleitung ohne? Definitiv. Also was würdest du empfehlen für Leute, die jetzt vielleicht motiviert sind, zu sagen, okay, ich will das auch mal versuchen. Was wäre der Weg?
Genau, also ich würde mir als allererstes tatsächlich eine Anleitung im Sinne von, ich würde mich wohin wenden, wo ich meditieren lernen kann. Gell? Also wo ich wirklich den richtigen Sitz, du hast ja auch selber gemerkt, es ist gar nicht so leicht, es sitzt nicht jeder gleich gut, man muss mal ein bisschen gucken, verschiedene Sitzpositionen, verschiedene Höhen und so weiter ausprobieren. Und da ist es einfach immer gut, wenn ich jemanden habe, der mir da zur Seite steht und mir behilflich ist. Es gibt in deutschlandweit gibt's ganz viele solche Sendos, wie wir es hier haben, und die bieten alle dieses Meditieren lernen letztendlich an. Ja, das ist meistens ein Abend. Und dann kriegt man auch so eine Übung an die Hand, eine geführte Meditation und sowas. Und das ist ein schöner Einstieg, aber es ist, ich sage immer, es ist ein Zen-Amüsgöl. Also es ist so ein Magenkratzerli. Ja.
Amüsgöl?
Amüsgöl, ja. Und das ist so ein, ja, ich habe mal bekommen, also eine Grundsatzidee davon überhaupt, ja, wie ich da richtig sitze. Aber um so richtig reinzukommen, im Sinne von auch mal eine Routine aufzubauen, auch mal, wie du sagst, so wirklich die ersten echten Erfahrungen so machen von Tiefe und so weiter, dann ist es natürlich mal so ein Aufenthalt in so einem Zen-Kloster, sei es mal Wochenende oder wie jetzt bei euch, was idealerweise 4 Tage, ist für den Einstieg einfach toll, weil man einfach ganz gut gecoacht wird und weil man einfach schon gleich eine gewisse Grundsatzroutine entwickelt. Und meistens ist es dann wirklich so, dann kommt man zurück und dann ist völlig normal, dass ich mich dann in der Früh hinsetze und auch daheim weiter meditiere. Und das kommt durch die Intensität. Ich glaube, wenn man am Anfang ein bisschen eine Intensität reinbringt, ja, dann ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, um das dann letztendlich ins Leben langfristig zu integrieren.
Ja, also bei mir war es so, ich habe direkt durchgezogen. Dann bin ich leider so grottenkrank geworden, fast eine Woche, dass gar nichts ging und dann den Move wieder zu kriegen.
Genau. Aber das ist immer die Herausforderung, gell? Und das haben wir auch im Sport und so weiter.
Ja, klar.
Wieder back on track zu kommen.
Back on track, ja. Welchen Einfluss hat denn jetzt auch Zen auf, also jetzt, ich sage jetzt mal, du warst schon Unternehmerin mit deinem Fitnessbereich. Du bist ja noch einen Step weiter gegangen. Ich glaube auch innerhalb der 8 Jahre, ne, dass du Business Angel geworden bist. Könntest du da einen Zusammenhang feststellen in Form von, also ich weiß, wir haben uns ein bisschen unterhalten und du hast ja auch erzählt, dieses traue ich mich, da sind ja nur Männer.
Ja, genau.
Kann ich überhaupt mitmischen in dem Game? Ist das was, wo du sagst, auch durch das Zen hast du da mehr innere Stärke, Haltung, Selbstbewusstsein entwickelt? Oder würdest du das trennen und sagen, nee, das war einfach reif? Ich bin eine gute Unternehmerin und irgendwann war das mal klar, ich habe genug Geld, ich helfen anderen?
Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch ohne so gegangen. Aber was eigentlich spannend geworden ist, ist, es haben sich plötzlich im Laufe der Zeit so Zahnräder zueinander gefügt. Mhm. Es haben plötzlich Dinge, die ich da mal angefangen hatte und dort mal oder da mach, dort mal und so plötzlich kam irgendwie so alles so zusammen, wie zum Beispiel in dem Seminar jetzt im wo du auch dabei warst bei Female Empowerment, also wo so ein weibliche Führungskräfte geht. Plötzlich hat es das Sinn gemacht, ja. Ich habe mich für weibliche Business Angels eingesetzt und dann andererseits kam dieses Female Empowerment, was eigentlich genau in diese Richtung abzielt, einfach diese Selbstwirksamkeit auch zu fördern und natürlich dadurch auch das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein letztendlich auch dafür. Und am Ende gibt es dann immer ein größeres Puzzle, ja. Aber ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, ohne Zen wäre ich kein Business Angel geworden. Also das glaube ich nicht, aber es hilft mir einfach so enorm. Ja. Und das fügt sich einfach mit der Zeit bei mir zusammen. Und vielleicht, was ich vielleicht noch an, du hast vorhin das Ikigai angesprochen, gell? Mhm. Und Ikigai war eine wunderbare Übung, finde ich. Ja, es ist also ein ganz, ganz toller Weg. Und was ich gemerkt habe, als ich mein Ikigai zum ersten Mal erarbeitet habe, da habe ich schon 5 Jahre oder sowas Zen gemacht. Mhm. Und ich habe gemerkt, durch diese dieses Meditieren und auch dieses sich selbst besser kennenlernen, ist plötzlich dieser Ikigai-Prozess ist mir unwahrscheinlich leicht gefallen. Ja. Also ich irrsinnig viel überall hinschreiben können und plötzlich hat sich du wie ein Ding alles zusammen und plötzlich stand es da in der Mitte und dann denke ich mir, ja genau das ist es, ja. Und was ich, wir machen ja diesen Ikigai-Prozess auch sehr viel in dem Kloster, in dem Seminar. Ja. Und da merke ich oft, wie schwer sich Menschen tun, diese Fragen, um die es da geht, zu beantworten.
Ja.
Und am Anfang bin ich da so ein bisschen erstaunt daneben gesessen, weil ich ja meinen eigenen Prozess kannte. Gell? Ich wusste ja, da hat's gerattert und so. Und plötzlich merke ich, wie schwierig das zum Teil den Leuten fällt, auch was über sich selber hinzuschreiben. Ich meine, da geht's ja um Themen wie, was kann ich gut, was mache ich gern, ja, wofür verdiene ich Geld, was trage ich zum großen Ganzen bei. Und ich glaube, da hat mir Zen enorm geholfen, einfach diesen Prozess einfach schon zu machen, dass ich jetzt weiß, genau das ist mein Ikigai, das ist genau das, was mich erfüllt. Und das hat mich dann auch in den letzten Jahren sehr viel mehr angeleitet, meine Entscheidungen zu treffen, auch zu verstehen, warum ich Business Angel geworden bin, warum ich Vorträge mache, warum ich Bücher schreibe und so weiter.
Ja, zu den Büchern kommen wir gleich auch noch. Jetzt war Ikigai, wovon reden die da? Dafür habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, da könnt ihr das hören. Und ich finde es gerade so spannend, was du sagst. Bei mir ist es in der Tat auch sehr leicht gefallen, das alles rauszuschreiben. Und ich merke so, für mich ist es so, es gibt viele Wege nach Rom. So. Für mich ist halt das Traumawissen, mich zu verstehen. Und da sind bei mir alle Blasen schon hochgeploppert. Ja. Und Meditation ist ein anderer Weg, um auch an das Innere, also an das Unterbewusstsein zu kommen und sich selber besser, tiefer kennenzulernen. Und da bin ich jetzt gespannt für mich selber, wenn ich das jetzt matche, was dann noch hochkommt. So, für mich geht es dann immer nur, glaube ich, noch eine Stufe tiefer und anders. Und nicht zu sagen, der eine ist der Weg und der andere nicht, sondern eine Einladung, neue Wege auszuprobieren, um sich in der Tiefe zu verstehen und zu mehr Gelassenheit zu kommen. So, Das ist so. Du, ein Buch kenne ich. Hast du mehr als ein Buch geschrieben?
Ja. Ich habe schon vor 18 Jahren ein Buch geschrieben und dazwischen so Kleinpublikationen oder Co-Publikationen gemacht.
Aber dein großes war ja jetzt auch über
Balance, genau. Aber ich habe mal vor 18 Jahren das Buch, weil ich habe ganz viel Ernährung gemacht in den letzten, und dann habe ich mein erstes Buch war über Abnehmen. Also das hieß Genussvoll Abnehmen.
Oh, okay.
Wie ich sozusagen bessere Ernährungsweisen oder.
Würdest du sagen, dass das heute noch relevant ist, also nicht relevant, klar ist das relevant, aber würdest du den Inhalt heute noch sagen, das stimmt so, weil in 18 Jahren...
Zu 95%, ja. Krass. Das finde ich eigentlich spannend. Ein paar Sachen würde ich jetzt heute nicht mehr so sagen, aber im Großen und Ganzen, ich habe heute noch Leute, die mir schreiben, sagen, und dein Buch war genau das, was mir dann immer, und da mache ich heute noch was, irgendwie ein Rezept draus oder sonst was. Krass. Und das hat mir damals so geholfen, weil es eigentlich so ein sehr gangbarer Weg ist. Ja, es ist eigentlich ein sehr leichter, es ist keine krasse irgendwie Methode oder irgendwas, sondern es ist.
Jetzt ich da auf alle Kohlenhydrate. Ist nur Proteine oder so. Nein, okay. Und das andere war genau Balance. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, also ich habe ja auch in meinem facettenreichen Leben mit diesen vielen Hüten, die ich da aufhabe, habe ich irgendwann natürlich auch die Feststellung gemacht, wow, du hast immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du bist irgendwo zu wenig, ja, oder zu kurz, oder hast für den Bereich zu wenig, für deine Familie zu wenig Zeit, oder für deinen Job zu wenig Zeit, oder für deinen Mann, oder für deine Freunde, oder für deinen Körper, oder was weiß ich. Also, es ist immer diese Sehnsucht irgendwie so, boah, das wäre doch schön, wenn alles so schön in Balance wäre, gell?
Ja, das wäre schön.
Das wäre schön, ja, genau. Und, das gibt's aber nicht, den Zustand. Also der ist immer sehr, sehr kurzzeitig, ja, wo wirklich alles im Balance ist.
Ja.
Weil meistens ist ja immer irgendwas, ja. Und wenn nichts ist, dann machen wir was eigentlich.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt.
Also sprich, wenn gerade mal alles ruhig ist, dann beschließen wir, Marathon zu laufen. Und dann
ja, weil wir das gar nicht mehr aushalten können. Also auf der einen Seite wünschen wir uns die Balance und wenn sie dann da sind, denken sie, huh, was ist denn hier passiert?
Das muss ich mir mal sagen. Das heißt, wir zerstören eigentlich die Balance absichtlich oder unabsichtlich immer wieder. Mhm. Und eigentlich geht das Buch darum, dass es doch gar nicht die Balance ist, die wir brauchen, sondern wir brauchen doch eigentlich, ich nenne es jetzt mal Strategien oder Kompetenzen, wie wir eigentlich mit diesem Balanceprozess umgehen, wie wir quasi das Balancieren lernen oder Spaß am Balancieren haben. Und ich habe das sehr schön verglichen mit dem, wenn man so auf einem Balanceboard trainiert, ja, auf so einem Wackelbrett, ja. Man steigt da drauf und dann wackelt man in die Richtung, in die andere Richtung und da wieder und man ist eigentlich da auch nicht so richtig im Balance so drauf, ja. Und, aber es geht ja, aus trainingswissenschaftlicher Sicht geht ja auch gar nicht darum, dass man da mal easy cheesy in Balance draufsteht, sondern es geht ja immer um dieses Training, es immer wieder zu probieren und darum zu sagen, wie kann ich jetzt dieses Training so gestalten, dass ich auch wirklich Spaß und Freude dran habe und am Ende langfristig immer besser werde, in diesem Balanceakt. Und darum geht es eigentlich in dem Buch. Es geht darum, was hilft mir eigentlich dabei, diesen Balanceakt, ich sag mal, besser zu meistern. Gell? Da ist Harra ein Thema natürlich.
Hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht drin wäre.
Genau, also auch überhaupt das ganze Thema Kraft, ja, also auch körperliche Kraft, ist eine ganz wichtige Ressource, aber eben auch diese energetische Kraft, aber eben auch so Eigenschaften wie Gelassenheit oder einfach auch Spaß und Freude und Neugier, zum Beispiel ein wunderbare Eigenschaft, um sozusagen so einen Balanceakt besser zu meistern. Gell?
Ja, sehr cool. Schön. So, wir kommen zum Ende. Es ist, ich könnte jetzt Stunden weiter plaudern mit dir, weil ich das so spannend finde, zu sagen, welche Wege kann man gehen, um genau auch zu dieser Balance zu finden oder einen Spaß an dem Balance-Training zu haben. Die letzten Sätze gehören immer meinem Interviewgast, wenn du dir jetzt alle Hörer vorstellst, die hier sind, die vielleicht, also es sind viele Eltern, aber auch Pädagogen, Erzieher, Lehrkräfte, die, glaube ich, jetzt sagen würden, 25 Minuten am Tag sitzen, nichts tun, bist bekloppt, wann soll ich das denn machen? Also die, glaube ich, gefühlt sehr überfordert sind, gerade mit dem Alltag, weil das System einfach kollabiert an so vielen Stellen. Mhm. Wenn du jetzt so aus deiner Sicht nochmal sowas raushauen könntest, was wünschst du diesen Menschen oder was kannst du als Empfehlung geben für den ersten kleinen Schritt oder vielleicht auch Lust zu machen, die Herausforderung anzunehmen, obwohl es eigentlich unmachbar scheint?
Ja, also im Zen haben wir so ein, ich sag jetzt mal Running Gag. Running Gag ist, auf die Frage, wie lange solltest du meditieren, ist die Antwort ja 25 Minuten. Außer du hast Stress, dann 50. Und ich glaube, darin liegt eigentlich die Antwort. Ja. Durchs regelmäßige Meditieren schaffe ich es gerade in stressigen Zeiten, eben meinen Alltag so viel leichter zu meistern und damit aber auch produktiver zu sein. Also sprich, wenn ich viel Stress habe, soll ich eigentlich mehr meditieren, damit ich eigentlich diesen ganzen Stress besser meistere. Und wir machen aber genau das Gegenteil. Also wir kriegen Stress und wir sagen, oh, heute hatte ich keine Zeit zu meditieren. Ja? Oder momentan habe ich keine Zeit und momentan habe ich so viel los. Und da steckt ganz viel dahinter, das Thema Wertschätzung sich selber gegenüber. Also sprich, was bin ich es mir, bin ich es mir wert, mir diese 25 Minuten, oder lassen wir es ja nur mal 10 sein am Anfang, ist ja egal, das für mich zu machen. Gell? Und 10 Minuten, glaube ich, kann jeder rausboxen. Also auch die 10 Minuten, die steht man früher auf, oder vielleicht 15 Minuten oder so. Ja? Und das ist so etwas, wo ich mir eigentlich selber was Gutes tu, ja, und wo ich es selber für mich dieses Bewusstsein entwickeln, hey, ich bin das wert. Und daraus entsteht dann auch irgendwann dieses Thema Commitment, ja. Ich committe mich jetzt einfach dazu, das jetzt zu machen, ja. Ich mache das jetzt einfach einen Monat, mal 2 Monate. Also das ist Willenskraft, ja, letztendlich. Und das startet immer mit dem ersten Schritt, also einfach es mal zu machen, sich einfach mal anzumelden. Für so meditieren lernen oder sowas, einfach mal jemanden anzurufen oder online was mitzumachen oder so. Also es ist immer dieses in Aktion gehen und einfach mal machen.
Genau. Ja. Ja, und ich kann das nochmal bestätigen, da ich ja jetzt so ein bisschen angefangen habe, bin lange noch nicht so weit, und dann gab es eine Situation in der Firma, da hat sich so alles übereinander geschlagen. Ich habe gemerkt, wie es in mir ganz unruhig wurde und mein Kopf nur raste. In welcher Geschwindigkeit und in welcher Reihenfolge machst du jetzt was? Und dann habe ich selber mir so einen Stopp gesetzt. Wir haben so einen Snoozel- und Meditationsraum. Bin da rübergegangen und habe mich 10 Minuten hingesetzt und gesessen. Also im Zen-Sinne. Und habe gemerkt, wie mein ganzes System runtergefahren ist. Natürlich sind die Gedanken trotzdem hin und her gefloppt. Ja. So, ne? Aber ich habe sie wie Wolken immer ziehen lassen. Und danach bin ich aufgestanden und wusste, was der erste Schritt war. Also es war so ein, und die innere Ruhe war wieder da, das überhaupt tun zu können. Das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis.
Ja. Und vielleicht kann ich noch mit einem letzten Samurai-Rat oder Spruch enden. Und zwar auf die Frage, oder andersrum gesehen, Samurai sagen, wann immer du etwas tust, was wesentlich ist, also tust oder sagst, also sprich in Aktion, was wesentlich ist, atme erstmal 7-mal langsam und tief aus, ja, weil da dieses Reizreaktion, gell, der Zeitraum ist oft zu kurz, und wenn wir dann in dieses angemessene Handeln kommen wollen, ja, also sagen, dann lohnt es sich, diese 7-mal oder einfach mal diese, oder wie diese 10 Minuten oder so, einfach mal auszuatmen, zu meditieren, um dann einfach klar zu sehen. Ja.
Ja.
Und das Richtige zu tun oder zu sagen.
Ja, voll. Ich danke dir für deine Zeit. Ich finde, liebe Conny, du strahlst das aus mit all deinem Sein, diese Ruhe und das in dir, ja, geerdet sein. So, von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine Hörerschaft ein bisschen mit zu inspirieren. Ich hoffe, dass einige jetzt auch auf den Zen-Trichter kommen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und euch sage ich mal auch herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal und gerne auch fleißig kommentieren. Hat euch das geholfen? Was hättet ihr sonst noch gerne? Also, bis bald. Tschüss.